Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz.
Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense.
Wenn ich Leute aus der Physio- oder Fitnessbubble treffe, sagen die immer: Mensch, Christian, ich sehe euch ständig, seid immer in meiner Timeline ganz oben. Was macht ihr denn da ständig immer? Egal, wo ich aufmache, LinkedIn, Insta, Facebook. Sag ich immer, jo, so viel ist es eigentlich gar nicht. Und witziger Funfact, wenn ich meine Sachen aufmache, Insta, Facebook oder LinkedIn, sehe ich immer den Dennis. Und der Dennis ist heute hier. Und der Dennis ist für mich in meiner Bubble jemand, den ich sehr häufig sehe. Und deswegen finde ich es wahnsinnig spannend, heute mal mit dir darüber zu sprechen, warum ich dich so häufig sehe. Und was das mit deinem Job zu tun hat. Vielleicht stellt sich an der Stelle mal ganz kurz vor.
Ja, gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung und freut mich schon mal, dass ich häufig bei dir auftauche.
Ja, der Algorithmus spielt dich frei.
Ja, also der Grund liegt natürlich darin, ich bin Mitgründer einer Social Media Agentur, der Social Media Agentur 811. Und gerade als Social Media Agentur muss man natürlich auch in verschiedene Feeds, also über den Algorithmus reingespielt werden. Das heißt, wir setzt natürlich bewusst auch darauf, dass wir präsent sind. Und einer Social-Media-Agentur vertraut man natürlich nur, wenn die auch selber eine gewisse Präsenz und Sichtbarkeit hat. Und deswegen investieren wir da natürlich viel rein, dass wir auch entsprechend bei dir im Feed auftauchen.
Für alle, die jetzt zuhören und vielleicht nicht so tief in der Thematik drin sind, Feed, Algorithmus, vielleicht klären wir erstmal ganz kurz auf, wenn ich jetzt eine Physiopraxis habe und habe vielleicht den Mehrwert erkannt, warum ich Social Media machen sollte. Mhm. Vielleicht fangen wir erstmal ganz pragmatisch an. Wenn du jetzt die Wahl hättest, wo und wie würdest du starten? Auf welche Plattform?
Ja, also die Plattformauswahl, das ist natürlich immer so die erste Frage, die den meisten zuerst in den Sinn kommt. Generell muss ich da ein bisschen ausholen. Social Media sollte man immer ein Stück weit strategisch denken. Das heißt, ich sollte mir erstmal Gedanken darüber machen, wo ist eigentlich meine Zielgruppe unterwegs? Und um eine Zielgruppe zu definieren, muss ich überhaupt erstmal wissen, was ist denn mein Ziel mit dem Social Media Auftritt? Man kennt das, man sieht es oft. Manche, die laden einfach hoch, was ihnen gerade vor die Linse kommt. Ah, hier, das könnte man mal gerade fotografieren. Ja, können wir mal gerade bei Insta hochladen oder bei Facebook. Das ist unserer Erfahrung nach der falsche Ansatz. Man muss sich schon von vornherein, bevor man mit Social Media beginnt, ein Stück weit strategisch damit beschäftigen, was sind meine Ziele. Aus den Zielen, das kann zum Beispiel sein, ich möchte eine präsente Arbeitgebermarke aufbauen, um gegebenenfalls neue Mitarbeiter zu finden.
Jetzt gehst du schon so tief ins Thema rein. Da wollte ich eigentlich schon meine nächste Frage hier hinaus. Okay, ja. Also lassen wir die Katze mal auf den Sack. Wir wollen ja wahrscheinlich primär darüber reden, das Thema Fachkräftemangel. Die meisten werden mit dem Gedanken spielen, Social Media zu starten, weil sie ein Thema haben in der Mitarbeiterfindung. So, also dann reden wir jetzt auch konkret gerne schon darüber. Also angenommen, ich würde jetzt Mitarbeiter suchen. Jetzt kannst du an der Stelle weitermachen. Ja. Die Strategie und den Kanal.
Genau, also wie gesagt, Mitarbeiter finden ist häufig ein Ziel, was man als Unternehmen hat, speziell auch, sage ich mal, im Gesundheitswesen. Und da muss ich natürlich überlegen, okay, wie kann so eine Strategie aussehen? Und letztendlich, wenn ich Mitarbeiter suche, dann habe ich grundsätzlich natürlich was Bestimmtes im Sinn. Also bestimmte Attribute, die diese Personen mitbringen, ja, bestimmte Interessen, die diese Personen mitbringen und manchmal auch gegebenenfalls eine Altersstruktur, die auch...
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, weil es... Also man unterstellt ja mal grundsätzlich, dass die Facebook-User über 30 sind.
Genau, also Facebook-User kann man sagen, sind in der Regel über 30. Es gibt auch ein paar Jüngere, aber die sind eher so, sie konsumieren, posten nicht selber, klicken nirgendwo drauf, sondern haben es einfach, um zwischendurch mal reinzukommen.
Verpasst sich abzumelden.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Facebook ist natürlich eine Plattform, wo die Leute auch teilweise schon bis ins Rentenalter aktiv sind. Ja, also ich weiß zum Beispiel, mein Schwiegervater ist auch schon über 60 und der ist auch auf Facebook. Also man findet auf Facebook, sage ich mal, die aktiven Leute dort sind in der Regel, würde ich sagen, so zwischen 35 bis 65. Das ist so die Altersgruppe von Facebook.
Und also reden wir jetzt mal in Generationen, das ist dann schon außerhalb der Gen Z sozusagen. Das ist ja ein ganz wichtiger Fakt an der Stelle. Ja. Wenn ich mich nicht in dieser jungen Bubble bewegen will, wäre mein erstes Ziel eigentlich, Facebook zu benutzen.
Genau.
Okay.
Genau. Dann, was eigentlich so aktuell die attraktivste Plattform für verschiedene Zielgruppen ist, ist natürlich Instagram, weil Instagram bringt natürlich ein paar Dinge mit sich. Auf der einen Seite eine interessante Altersstruktur. Dort sind Leute, sage ich mal, ich würde jetzt mal ansetzen, so 20 plus, ja, bis vielleicht 40, 45, so in der Altersklasse erreiche ich sehr viele Menschen auf Instagram. Und dort ist es natürlich so, Instagram ist insgesamt eine Plattform, die sehr stark genutzt wird von den Usern, weil du dort natürlich sehr leicht zwischen Videos hin und her wischen kannst, also den sogenannten Reels. Und Bewegtbild ist einfach etwas, was heutzutage sehr gut funktioniert. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sinkt immer weiter und man kann sich schnell durchscrollen, so von einem Video ins nächste. Und deswegen ist das eine interessante Plattform für die meisten. Ja, egal, ob jetzt das Ziel ist, Fachkräfte zu gewinnen oder ob man auch das Ziel hat, seine Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Ja. Dann haben wir natürlich noch TikTok als Plattform. Die ist dann ein Tick jünger als Instagram. Also da würde ich sagen, da sind auch schon 12-, 13-Jährige unterwegs.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil das wird uns häufig dann gesagt, ja, TikTok, da sind doch nur Kinder.
Nee, ja? Nicht nur Kinder. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass da, gut, ich bin jetzt kein Maßstab, ich muss mich damit beschäftigen, ja. Habe eigentlich auch keine Lust auf TikTok, aber ich bin da auch aktiv. Aber es gibt auch viele Leute, die wirklich bis weit in die 30er auf TikTok auch aktiv sind.
Also ich sehe auch ja viele große YouTuber oder große Instagram-Kanäle, die mittlerweile halt auch bei TikTok unterwegs sind. Und ich sage immer, also selbst wenn dann nur Kinder und Jugendliche wären, sind Kinder und Jugendliche von heute deine Mitarbeiter oder Kunden von morgen und übermorgen. Ne? Wobei bei Kunden können die auch heute schon deine Kunden sein. Aber gehen wir mal von Mitarbeitersuche weiter aus. Wenn ich eine Marke langfristig aufbauen will, könnte ich theoretisch schon überlegen, mit TikTok zu starten als Long-Term-Invest.
Wo TikTok natürlich auch spannend ist, außer als dieser Long-Term-Invest, ist natürlich, wenn ich Azubis suche als Beispiel. Mhm. Ja,
die sehr spannender Hinweis, ja.
Auf TikTok aktiv. Das sehen wir auch bei unseren Kunden immer häufiger, dass halt TikTok auch dazu dient, wirklich Azubis anzuwerben. Mhm. Ja? Und da auch eine gewisse Präsenz in seiner Zielgruppe zu schaffen. Ja, weil ich sag mal, da so normalerweise, wann man eine Ausbildung anfängt, das ist ja dann irgendwann so, sage ich mal, zwischen dem 16. und 20. Lebensjahr, so in dem Dreh. Ja, und da ist natürlich auch so die aktivste Zielgruppe, die dann auf TikTok aktiv ist. Ja.
Sehr guter Hinweis. Spezialfrage, LinkedIn?
LinkedIn wird für die einen oder anderen natürlich eher kein Begriff sein. Muss man sagen, LinkedIn ist eine B2B-Plattform. Das heißt, ich vergleiche es gerne mit Facebook, so vom Grundgedanken her. Ich kann da Artikel, Beiträge posten. Es passiert wenig mit Videos. Also es werden schon auch Videos gepostet, aber meistens sind es Bildbeiträge oder Verlinkungen werden gemacht. Und es ist eine reine Business-Plattform. Das heißt, ich trete da nicht als Dennis Ollig auf, sondern ich bin Mitgründer der Agentur 811. Ja, das heißt, mein Name steht zwar damit drin, aber es ist immer in einem beruflichen Kontext. Ja, also ich bin nicht als Privatperson da drin.
Also niemand interessiert, was du zu Mittag gegessen hast, sondern eher, was du deinen Mitarbeitern zu Mittag gekocht hast.
Und da muss man natürlich sagen, auf LinkedIn ist es so, dass es hauptsächlich darum geht, berufliche Mehrwerte zu teilen, also Erfahrungen zu teilen. Mhm. Beispielsweise, du könntest da über verschiedene Therapiemethoden erzählen oder wie ihr eure Praxis aufgebaut habt, Erfahrungswerte. Ja, genauso mache ich das auf LinkedIn auch. Ich bin selber auf LinkedIn sehr aktiv, weil ich halt weiß, meine Zielgruppe ist dort unterwegs und ich bin Unternehmer und im unternehmerischen Kontext berichte ich über unternehmerische Herausforderungen, Chancen, Ängste, Sorgen, Erfolge, was man alles hat, um andere Unternehmer anzusprechen, die ja meine Zielgruppe sind. Ja, und das alles ist dann immer in dem beruflichen Kontext zu sehen. Eignet sich jetzt, sage ich mal, auch für Mitarbeitergewinnung, allerdings eher in klassischen Tech-Berufen, Vertriebsberufen, Marketing-Berufen und weniger, sage ich mal, jetzt zum Beispiel im Gesundheitswesen oder Handwerk. Ja, also das ist eigentlich eine B2B-Plattform, wo es darum geht, dass Unternehmen mit anderen Unternehmen Geschäfte machen oder Unternehmen, Mitarbeiter von anderen Unternehmen in diesen Branchen wie Tech, Vertrieb, Marketing und so weiter anwerben. Ja, also ist halt sehr tech-lastig.
Okay, ja, interessanter Hinweis. Habe ich mir ehrlich gesagt so noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin auch sehr aktiv auf LinkedIn. Im Moment ist ein bisschen eingeschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte aber den Jan Zander hier von der Physiotherapie in der Nähe bei Köln. Und der hat tatsächlich neulich einen Mitarbeiter über LinkedIn gewonnen. Das war für mich auch neu. Also ich habe, glaube ich, insgesamt mittlerweile 8000 Kontakte bei LinkedIn. Witzigerweise tatsächlich aus unserem Team nur eine einzige. Aber mitarbeiterfindungsmäßig hat uns das noch nichts gebracht. Ich betreibe es aber einfach trotzdem weiter, weil ich immer noch der Hoffnung bin, wenn irgendwann mal einer kommt, der sich vielleicht auf der Plattform für uns interessiert, dass er eine Grundinformation findet, warum wir die Besten sind.
Ist halt auch ein gutes Netzwerk, um selber zu netzwerken. Man lernt andere Inhaber, Gründer kennen. Man kommt vielleicht auch in Berührung mit Personen von Veranstaltungen, ja, die Veranstaltungen organisieren oder auch aus der Politik. Ich sag mal, Versicherungen sind dort auch viel vertreten. Ja. Deswegen ist es auch ein sinnvolles Netzwerk, wenn es einfach darum geht, geschäftliche Beziehungen aufzubauen.
100%. Ich bin schon bis Hamburg hochgefahren. Ich habe 2 Kontakte über LinkedIn gemacht mit Leuten, die Praxis- oder Therapieeinrichtungen haben in der Größenordnung, die wir so anstreben, und über LinkedIn angeschrieben, hey, lass uns mal ein bisschen connecten, und dann über Wochen ein bisschen hinhergeschrieben zu einzelnen Themen, und irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wird jetzt langsam ein bisschen anstrengend, können wir uns nicht mal im wahren Leben treffen. Ja. Und ich dachte, ja, kein Problem, lass uns essen gehen. Und dann habe ich Elisa eingepackt und sind wir über Bremen nach Hamburg und haben uns getroffen, und das war sehr, sehr positiv. Also ich erlebe LinkedIn als eine fast durch die Bank weg positive Plattform.
Es ist eine Plattform, wo die Leute sehr offen sind, weil es halt immer um beruflichen Kontext geht. Das heißt, ich habe zum Beispiel, also man kann, ich will jetzt nicht so tief reingehen, aber man kann auf LinkedIn auch verschiedene Automatisierungskampagnen aufsetzen. Zum Beispiel, dass ich über mein Profil mir über verschiedene Tools eine Zielgruppe auswähle. Die filtert mir relevante Personen aus meiner Zielgruppe auf LinkedIn raus und da gehen automatisierte Nachrichten raus. Und da hatte ich teilweise eine Rücklaufquote, also eine Antwortrate von 80%. Also 8 von 10 Leuten haben geantwortet.
Das ist auf jeden Fall. Ja.
Und das ist halt etwas, was man, sage ich mal, jetzt zum Beispiel nicht von E-Mail-Kaltakquise kennt oder auch von Instagram oder Facebook.
Definitiv, ja. Lass uns mal noch kurz einen Schwenk machen auf YouTube. Ist das deiner Meinung nach ein adäquates Mittel in der Mitarbeiterfindung?
Kann ein adäquates Mittel sein, ja, weil man natürlich auch in hochwertigen Videos, die gegebenenfalls auch ein bisschen länger gehen, also es ist ja nicht auf YouTube wie zum Beispiel mit Instagram Reels oder TikTok Videos, dass es wirklich, sag ich mal, Videos bis 30 Sekunden sind, sondern YouTube, das sind ja auch längere Videos. Es gibt YouTube Shorts, das sind die Kurzvideos auf YouTube, aber in der Regel die normalen YouTube Videos sind immer etwas länger und da kann man natürlich mehr Botschaften drin verpacken. Ja, man kann mehr Insights aus seinem Team teilen, aus der täglichen Arbeit über sich selber. Also man kann sehr viel mehr verpacken und YouTube ist schon insgesamt einer, wenn man YouTube als Social Media Plattform betrachtet, ist es eigentlich die meistgenutzte in Deutschland. Nur
weltweit, glaube ich sogar.
Ja, weltweit sogar. Und es ist halt die Frage immer, wen will man da halt konkret ansprechen? Ja, also ich sag mal, die wenigsten Leute gehen natürlich auf YouTube, auf die Plattform mit der Intention, sie wollen darüber einen Job finden, aber unter Umständen erreiche ich halt Leute, die vielleicht in ihrem Job unzufrieden sind und die auch mal ein YouTube-Video von mir sehen und finden das ganz spannend. Auf der anderen Seite muss man immer dazu sagen, aus meiner Sicht ist es so, dass ich sehe es immer so, die klassischen, wenn man klassisch sagen kann, klassischen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, LinkedIn oder TikTok, die sind für mich immer etwas, wo ich die Leute schon mal so ein bisschen triggern kann, wo ich schon mal so einen kleinen Anreiz setzen kann. Und YouTube ist für mich genau wie eine Landingpage oder eine Webseite eigentlich ein Ort, wo ich die Leute von diesen klassischen Social-Media-Profilen hinleite. Also im besten Falle, dass jemand ein cooles Kurzreel von mir sieht und geht dann auf meinen YouTube-Kanal und schaut sich mehr Content von uns an. Das ist für mich so der Weg. Und das heißt, es ist eher so ein Ort, wo ich den Traffic hinleite, also den Traffic von meinem Instagram-Profil, von meinem TikTok-Profil und da das Ganze emotional auflade mit längeren Videos.
Okay, sehr spannender Hinweis. Vielleicht ein Satz zu der Connection Homepage, Google-Auffindbarkeit, YouTube aus deinem fachkundigen Mund. Also ich habe irgendwie im Sinn, dass die SEO Sache besser funktioniert, weil Google und YouTube zusammengehören, und je mehr YouTube-Content du auf deiner Homepage verlinkt hast, desto besser rankt deine Homepage.
Definitiv, das ist so. Also das kann man so sagen. Das hängt natürlich vor allem damit zusammen, wie du gesagt hast, dass YouTube und Google auch zusammengehören. Generell ist es so, dass natürlich auch, sage ich mal, jede Social-Media-Plattform, also wir empfehlen zum Beispiel auch Kunden, die komplett neu mit Social-Media starten, dass wir erstmal alle relevanten Social-Media-Kanäle für die anlegen, selbst wenn die erstmal noch nicht so häufig gespielt werden, einfach weil alles davon tendenziell ein Suchergebnis ist und natürlich auf der Webseite verlinkt werden kann und da auch wieder SEO steigert. Ja, also deswegen würde ich sagen, macht definitiv Sinn. Ja.
Jetzt sind wir ja im therapeutischen Bereich, wo wir auch natürlich uns notgedrungen sehr viel mit fachlichen Inhalten beschäftigen muss. Jetzt haben wir im Vorfeld gerade schon mal drüber das Thema gesprochen, was wir jetzt gerade hier machen. Was hältst du von Podcasts als Social Media Medium, wenn man es soweit fassen will? Also sprich, Spotify wäre für mich, wenn man es mit Inhalten füllt, ja auch eine Form von Social Media, nur ohne Bild.
Ja.
Macht das Sinn?
Macht Sinn, ja. Für mich ist Spotify oder generell das Podcast-Format auch etwas, was immer gut mit Reels zum Beispiel zusammen funktioniert. Beispielsweise, ich poste mein Reel von dieser Podcast-Aufnahme auf Instagram, TikTok oder von mir aus auch auf Facebook und packe einen Link rein, hört euch die ganze Podcast-Folge auf Spotify an. Dann kriege ich halt auch wieder den Traffic dahin geleitet. Podcast hat natürlich den Vorteil, ich selber höre zum Beispiel, da gibt es so alltägliche Situationen. Man ist im Auto und man versucht die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen, mache ich mir einen Podcast an, anstatt irgendwie dasselbe Lied zum fünften Mal zu hören. Oder anderes Beispiel, als meine Kinder noch sehr klein waren, da bin ich immer sonntags, mittags, wo die noch Mittagsschlaf machen mussten, mit denen übers Maifeld spaziert im Kinderwagen, war 3 Stunden unterwegs und habe mir sämtliche Podcast-Folgen, die so mich interessieren, angehört. Und das ist natürlich etwas, was du immer so nebenbei mal hören kannst oder von mir aus auch abends mal auf der Couch oder im Bett noch, ja, und musste ich immer visuell dabei sein. Auf der anderen Seite hat Podcast natürlich den Vorteil, auch für Leute, die gegebenenfalls kamerascheu sind, wirklich auch Wissen zu vermitteln und sich dabei vielleicht auch ein bisschen besser aufgehoben zu fühlen, als jetzt in die Kamera zu sprechen. Ja. Weil das ist definitiv nochmal ein Unterschied, ob man in eine Kameralinse guckt und etwas erzählt oder ob man einfach ein Gespräch führt. Also wir nehmen jetzt einen Podcast auf, aber wir sitzen eigentlich wie gemütlich abends auf der Couch und unterhalten uns einfach. Ja, und das macht natürlich einen Podcast so reizvoll.
Jetzt haben wir ein bisschen die möglichen Kanäle aufgebröselt und auch grob die Altersstruktur aufgeteilt. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Also was würdest du empfehlen? Viele assoziieren das Thema Social Media oft mit Klamauk oder Nonsens oder nicht ernst zu nehmen, unseriösen Inhalten. Ist das der Weg, um seinen Kanal groß zu kriegen oder?
Ist ein Weg.
Kann man die Angst nehmen, also darum geht es mehr im Prinzip. Ja. Also die Leute, die jetzt Angst haben, die müssen jetzt anfangen zu tanzen in ihrer Praxis, denen kann ja ganz klar gesagt werden, nein, tanzen musst du definitiv nicht.
Ja, also es gibt grundsätzlich ganz verschiedene Strategien, wie man einfach eine gewisse Präsenz schafft und auch Reichweite erzielen kann. Humor, so Klamauk, das kann natürlich eine Strategie sein. Da sage ich aber auch immer, wenn wir mit Kunden sprechen, Es muss zu dir passen. Du musst dich dabei wohlfühlen, was du an Content produzierst. Und die Leute haben ein ganz feines Gespür dafür, egal ob im echten Leben oder in Social Media, ob jemand authentisch ist oder nicht.
Das heißt, wäre das Wort gewesen, was ich als nächstes in den Raum geworfen hätte.
Genau. Es sollte halt nicht irgendwie gespielt oder gekünstelt irgendwie vor der Kamera daherkommen, dass ich irgendwie in eine Rolle schlüpfe. Und auch für einen selber, wenn ich diesen Content produziere, ist es natürlich viel angenehmer, wenn ich einfach so rede, wie ich
bin. Du selbst sein kannst.
Ja, ich selbst sein kann. Und bei manchen ist es halt so, die gerne auch polarisieren, die provozieren oder die vielleicht was Humorvolles machen. Also es können unterschiedliche Wege sein. Generell muss man sagen, klar, Reichweite funktioniert immer dann, wenn ich die Leute entertaine. Das kann ich auf eine lustige Art und Weise machen. Ich kann die Leute aber auch triggern, indem ich was Provokantes mache. Funktioniert auch sehr gut. Muss man aber immer abwägen, hat das gegebenenfalls Risiken für mich als Unternehmer. Ja, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein schwieriger Spagat teilweise. Und wenn man weder lustig noch provokant oder polarisierend mag, dann ist natürlich ein anderer Weg, einfach krasse Mehrwerte zu teilen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich Unternehmer bin, ich weiß ja ganz genau, wie meine Branche tickt, dann habe ich ja ganz viele Insights, die ich teilen kann. Jetzt ist der Punkt, ich kenne ganz viele Unternehmer, die sagen, ja, ich will ja nicht alles preisgeben. Ja, meiner Meinung nach, man kann Dinge preisgeben, man muss nicht alles komplett freilegen, aber man kann Dinge preisgeben, weil die meisten scheitern eher in der Umsetzung. Ja, deswegen kann ich ruhig mal über die Ideen sprechen, kann auch Inspiration liefern. Ja gut, da kommen natürlich noch die Faktoren so dazu, wie Zeit, Know-how,
die Umsetzung am Ende des Tages.
Genau, aber, das ist halt erfahrungsgemäß das, wo es überall immer am ehesten dran scheitert.
Ich wollte es nur einwerfen, ne? Wir geben ja schon viel Preis, aber bei uns geht es ja darum, dass wir aufmerksam machen wollen für die Wichtigkeit des Themas. an sich und die Möglichkeit am Ende des Tages zu sagen, Dennis, was du erzählt hast, hört sich cool an, kannst du das für mich machen? Oder Christian, das, was du erzählt hast, hört sich auch cool an, kannst du uns eine Idee geben, wie wir es in unsere Praxis selber umsetzen können? Ja. Vielleicht auch beides.
Ja.
Ne? Eine Idee zu haben und dich zu fragen, kannst du es für uns machen?
Das Ding, wo man sich auch, also viele denken halt auch teilweise zu komplex, wenn sie das Social-Media-Thema angehen und machen sich Gedanken, welche Themen könnten denn interessant sein und was kann ich denn machen?
Schon kaputt gedacht im Vorfeld.
Das ist schon teilweise kaputt gedacht, weil dann suche ich schon nach Ideen, weil ich selber keine Ideen habe und mich schon zu weit entfernt habe und will mit auf Gewalt komm raus irgendwas umsetzen, wo ich aber, wenn ich es schon so auf Gewalt mache, gar nicht irgendwie mehr authentisch bin, weil ich nicht so richtig dahinter stehen kann. Deswegen empfehle ich immer, so mache ich es auch selber mit meinem Content. Ich habe mir in unserem Projektmanagement-Tool intern, habe ich mir sowas wie ein Tagebuch angelegt. Da lege ich jedes Thema rein, was mir tagtäglich begegnet. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, werden viele Unternehmer verstehen können, zumindest im B2B-Bereich, ein Kunde kündigt. So, jetzt ist das einer von 90 Kunden, der kündigt. Eigentlich tut es nicht weh. Und trotzdem liege ich die halbe Nacht wach und mache mir Gedanken, oh, was, wenn das hier alles den Bach runtergeht? Und was haben wir verkehrt gemacht? Was können wir besser machen? Ja, und mache mir Gedanken darum. Und das ist, glaube ich, eine Sorge, die viele Unternehmer haben. Und sowas schreibe ich mir dann einfach in mein Journal. Und das ist dann wieder die Basis für zum Beispiel den nächsten LinkedIn-Beitrag. Oder wo ich ein Video auf Instagram aufnehme und erzähle zum Beispiel, hey, wer kennt es auch, hatte wieder eine schlaflose Nacht, Kunde hat gekündigt. Mhm. Ja, das sind einfach transparente, authentische und ehrliche Insights, die aus meinem echten Leben, aus meinem Alltag entstehen und zeigen, wie ich bin und wie ich darüber denke. Und das spricht aber dann genau diese Zielgruppe an, weil sie sich hineinversetzen können. Ja? Und das sind einfach ganz alltägliche Sachen, die passieren. Also man sollte wirklich eher mal so bei allem, was einem durch den Kopf geht, sich die Dinge notieren und dann hinterher überlegen, wie kann ich daraus irgendwie Content ableiten und nicht mit Gewalt irgendwie ein Thema finden.
Ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also ich mache es übrigens im iPhone in den Notizen und die großen Sachen schreibe ich mir immer hier im Büro auf meine,
genau,
auf meine Tafel. Also das, was schon fixiert ist, steht auf der Tafel und das, was noch so im Raum schwebt an Idee, steht in Notizen. So, jetzt haben wir drüber gesprochen, von der Altersstruktur, wen will ich erreichen? Was ist die Grundidee? Kommen wir mal zum Thema Häufigkeit. Jetzt, die Eingangsaussage war ja, ich sehe dich ganz oft und viele sehen uns ganz oft. Gibt es im Social-Media-Bereich ein zu viel?
Also es gibt grundsätzlich meiner Meinung nach kein zu viel.
Mhm.
Du kannst natürlich viel, viel Blödsinn machen. Ja, also wenn es keinen Mehrwert hat, also dass es weder die Leute unterhält, weder die Leute provoziert, noch den Leuten irgendwie einen Mehrwert gibt,
ja,
dann ist es irgendwo irrelevant und dann fängt es auch an, die Leute zu nerven oder sie finden es langweilig und dann hast du nichts davon.
Ja, kontraproduktiv vielleicht sogar am Ende des Tages. Ne?
Und dann sage ich halt lieber dann ein bisschen weniger machen, aber dafür hat es halt Gehalt. Ja.
Also Qualität und Quantität.
Genau, genau. Das würde ich schon sagen, aber generell gibt's kein zu viel. Man muss jetzt nicht 3 Reels oder 3 Beiträge irgendwo am Tag machen. So empfehlenswert ist schon, dass man, sag ich mal, in der Woche so, jetzt mal an Instagram-Beispiel, so 2 bis 3 Posts die Woche absetzt, also normale Posts oder Reels. In der Story gerne jeden Tag auch mehrere Stories. Ja, das kann man machen. In der Stories kann man immer alles posten und da spielt auch die Häufigkeit keine Rolle. Aber so, sage ich mal, sind so grundlegend die Richtwerte. Es macht aber auch nichts, wenn man jeden Tag relevanten Content hat und den postet. Ja, und was da noch, kleine Ergänzung, wichtig ist, man sollte natürlich gucken, dass man kontinuierlich dranbleibt. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt gerade eine total kreative Zeit habe und habe irgendwie 2 Wochen
jeden Tag Gas und danach wieder 0.
Und dann mache ich 4 Wochen nichts mehr. Ja, dann ist auch der Algorithmus, du hattest eben noch gefragt, was der Algorithmus eigentlich ist, ist nicht so einfach zu erklären, aber die Social-Media-Plattformen, die sammeln ja sehr viele Daten von uns. Also wenn ich in meinem Profil stehen habe, dass ich Unternehmer bin, ich habe zum Beispiel eine Seite vom Fußballverein geliked, den ich mag,
ja,
dann weiß Social Media das. Die sammeln diese Daten und auf Basis dieser Daten wird übrigens auch Werbung targetiert. Das heißt, wenn ich Werbung ausspiele, dann greifen die Plattformen auf diese Attribute zurück, was ich halt mit Gefällt mir markiert habe. Und der Algorithmus, der lässt sich halt beeinflussen. Der Algorithmus ist zum Beispiel auch, der sammelt Daten, wie oft ist er aktiv, wie lange guckt er sich ein Video an, bleibt er in dem Video bis zum Schluss drin und der Algorithmus lernt. Das heißt, wenn ich relevanten Content liefere, den die Leute sich bis zum Schluss angucken oder es gibt so eine magische 3-Sekunden-Regel, dass die Leute mindestens 3 Sekunden in dem Video drin bleiben, dann sagt der Algorithmus, scheint relevanter Content zu sein, den steigern wir mal von seiner Reichweite. Das heißt, meine Inhalte werden mehr ausgespielt. Ja, und das sollte natürlich immer irgendwo das Ziel sein, dass ich diesen Algorithmus positiv beeinflusse. Und der wird natürlich auch negativ beeinflusst, wenn ich zwei Wochen voll auf die Möhre haue und ja, vier Wochen nichts mehr mache. Dann geht der Algorithmus, sagt wieder, hey, den können wir mal wieder runterfahren.
Sehr spannender Effekt. Ich kenne die 3-Sekunden-Regel nur, wenn einem Essen auf den Boden fällt. Aber es gibt, gerade zu dem hart anfangen und hart wieder aufhören, gibt, ich habe mal einen Artikel geschrieben für die Body Media über Podcast. Und bei Podcasts gibt es Studien, dass ganz viele genauso anfangen. Ne? Die machen eine Folge und ich glaube, 50% aller Podcasts werden nach Folge 1 quasi, fallen die erstmal wieder in ein Loch, weil dann erstmal keine Ideen mehr da sind. So, also im Prinzip gibt es keinen zu viel. Jetzt habe ich noch eine Frage, was wir bei uns immer feststellen, wenn wir sagen, der Content soll authentisch und professionell sein, sehen wir bei uns immer an den View-Zahlen, dass wenn Menschen aus dem Praxisalltag sind oder speziell Elisa und oder ich, automatisch mehr Leute gucken als bei einer Grafik oder bei einem sachlichen Inhalt.
Ja.
Wie ist da deine Erfahrung? Also muss ich direkt als gehen wir jetzt mal als Praxisinhaber oder als Praxisleitung, muss ich direkt von Anfang an mich selber in Szene setzen? Ist das wünschenswert oder zielführend?
Also ich bringe bei der Frage immer gern ein Beispiel, so wenn man mal auf LinkedIn guckt, wer mehr Follower hat, Microsoft oder Bill Gates? Die Leute folgen Bill Gates mehr. Also der hat um Vielfaches mehr Follower, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, ja, als das Unternehmen selber. Das heißt, die Menschen haben immer eher einen Bezug zu dem Gesicht des Unternehmens. Ja? Und ich glaube, es ist auch schon die Verantwortung als Gründer, Gründerin, als Unternehmer, da auch so das Gesicht nach außen zu sein. Man kann natürlich auch Mitarbeiter dazu aufbauen. Es gibt sowas, nennt sich Corporate Influencer, wo bestimmte Personen aus dem Unternehmen hingestellt werden und werden als Gesicht nach außen positioniert. Das kann auch Sinn machen, aber ich sag mal, in den meisten Fällen ist es schon sinnvoll, dass halt die Leute, die das Unternehmen führen, die das Unternehmen gegründet haben, auch, sage ich mal, zunächst zumindest mal im Rampenlicht stehen. Ja, das hat halt auch automatisch mehr Glaubwürdigkeit nach außen. Und auf der anderen Seite haben diese Personen ja auch im Zweifel noch mal ein bisschen mehr Know-how über die Zusammenhänge und was ihre Vision, ihre Mission ist und was auch die Werte sind, als jetzt vielleicht ein Angestellter, der es vielleicht irgendwann erreichen kann, aber zumindest nicht zu Beginn. Ne?
Sehr guter Hinweis. So, jetzt haben wir schon die Art des Inhalts skizziert, mal grob für die, die noch keine Idee dazu hatten. Was für mich jetzt noch ganz spannend wäre, so sind wir ja eingestiegen, Thema Employer Branding. Vielleicht mal in zwei Sätzen erklärt, was ist es und wie mache ich es?
Ja, also Employer Branding im Deutschen
Arbeit. Das war ja übrigens der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, weil ich gesehen habe bei LinkedIn, dass du was zu dem Thema gesagt hast und dachte, hey, das ist doch genau mein Thema oder unser Thema hier. Lass uns doch darüber mal sprechen, weil das, glaube ich, das Spannendste ist für die meisten in der Mitarbeiterfindung.
Ja, also Employer Branding bedeutet im Grunde genommen, dass ich versuche, eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Was bedeutet das konkret? Arbeitgebermarke ist genau wie im Vertrieb. Ich muss versuchen, aus meinem Unternehmen eine Marke zu machen, die für etwas steht. Ja, darüber muss ich mir natürlich erstmal über diesen Weg bewusst machen, für was soll denn mein Unternehmen überhaupt stehen? Da scheitern auch schon einige dran. Das heißt, man muss sich da wirklich mal Gedanken machen, okay, was sind die Werte, die Unternehmenskultur, für die wir stehen wollen nach außen? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Und dann soll es halt so sein, dass ich über Social Media, über einen organischen Weg im ersten Schritt, also organisch bedeutet einfach Beiträge, Videos, die ich so veröffentliche, ohne Werbebudget dahinter. Ja? Und diese organischen Beiträge, die sollten immer dieser Strategie folgen, dass ich in meiner Strategie definiert habe, welche Vision, welche Mission, für welche Werte, für welche Kultur stehen wir, was zeichnet mich auch als Arbeitgeber und als Marke generell aus. Und diese Themen müssen dann über Social Media gespielt werden und sorgen dann natürlich dafür, dass ich nach und nach Reichweite aufbaue, Sichtbarkeit schaffe, aber die Leute, die meine Inhalte sehen, ganz genau wissen, wie ich das Unternehmen wahrnehme. Ja, und da muss man sich natürlich so positionieren, man muss eine attraktive Arbeitgebermarke sein. Das kann auch wieder ganz verschiedene Auswucherungen haben. Ja, ich kann zum Beispiel, wie es eine Zeit lang so diese Startup-Kultur war, ja, wir haben einen Obstkorb und wir spielen Kicker zusammen.
Gut, das ist ja mittlerweile verrucht.
Ja, ne? ist mittlerweile verrucht.
Wobei ich es gar nicht so schlimm finde, ich sehe jetzt immer noch ein Standard-Ding, ja, aber es hat halt leider so einen Meme-Charakter bekommen. Ne?
Genau, es hat einen Meme-Charakter bekommen und das war halt so die Zeit, wo man das Gefühl hatte, ja, die Leute, die arbeiten ja eigentlich gar nicht. Und inzwischen hat sich das ein bisschen gedreht. Die meisten Leute wollen ja irgendwo eine sinnhafte Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit sehen. Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich so eine Arbeitgebermarke aufbaue, auf der einen Seite zeigen, hey, die Mitarbeiter haben es hier gut. Auf der anderen Seite, wir haben hier Expertise. Ja, man muss auch für eine gewisse Präsenz sorgen, weil ganz ehrlich, wenn man Marken vergleicht, ich sage jetzt mal Porsche und Apple, da gibt es auch keine Frage, was attraktiver ist. Ja, und genauso ist es bei Arbeitgebermarken auch. Und ich muss mir halt wirklich konkret überlegen, wie kann ich mich da positionieren und attraktiv wirken. Das, wie gesagt, kann halt in verschiedene Richtungen gehen. Dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, beispielsweise Mitarbeiterstimmen oder die machen auch mal was Lustiges im Alltag. Das kann auch ganz simpel sein, dass man ein bisschen über Benefits spricht, ja, auch wenn das nicht mehr die meisten anspricht, aber ihnen aufzeigen, wir haben hier Know-how, wir haben eine Vision, was wir erreichen wollen, wir sind präsent. Man kann auch ein Beispiel jetzt von uns als Agentur. Wir haben von Anfang an, als wir angefangen haben, haben wir Beiträge und auch Videos gemacht, mit welchen neuen Kunden wir zusammenarbeiten. Ich habe mit ganz vielen anderen Agenturinhabern gesprochen, die sich das nie getraut haben, weil die gesagt haben, ja, wenn wir das kommunizieren, dann schnappt uns ein anderer die Kunden weg. So, und da habe ich gesagt, ey, warum sollen die woanders hingehen, wenn die zufrieden mit euch sind? Wenn sie gehen, dann sind sie mutmaßlich nicht mit euch zufrieden. Ja. Oder die anderen sind vielleicht viel günstiger, kann auch passieren. Aber da sollte ich keine Angst vor haben. Und genauso sollte ich halt, auch wenn ich eine Arbeitgebermarke aufbaue, nach außen treten, dass ich authentisch, offen bin, möglichst viele Insights gebe, also viel aus dem Alltag erzähle und auch ja zeige, wie es den Leuten hier geht, welche Karrierewege sie hinlegen können, ja, und auch wie das Unternehmen wächst, solche Dinge, ja, also jeder will ja bei einem Unternehmen arbeiten, was erfolgreich ist und das sind halt so Punkte, die da inhaltlich schon eine große Rolle spielen.
Also ganz wichtig und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen in deinem Redefluss, weil es wahnsinnig informativ war, aber ich hatte vor nicht allzu langer Zeit in einem Physiotherapeuten-Facebook-Forum einen kritischen Einwand geäußert, als der Administrator dieser Gruppe verlauten ließe, dass er empfehlen würde, keine Mitarbeiter mehr auf der Homepage zu zeigen und Employer-Branding auch nicht mit Mitarbeitern zu machen. Genau deswegen, weil der Headhunter oder wer auch immer dann in der Praxis anruft und sich als Person XY ausgibt und gerne mal mit dem Hans-Peter sprechen möchte, um dem dann ein unmoralisches Arbeitsangebot zu machen, worauf ich dann erwidert habe in dieser Gruppe, dass wenn ich ein cooler Arbeitgeber bin und nett zu meinen Leuten bin und eine Unternehmenskultur habe, die gelebt wird von allen Teilhabenden und die Leute anständig bezahle, ich keine Angst haben muss. Im Gegenteil, je häufiger ich motivierte, gut gelaunte und glückliche Arbeitnehmer auf meinen Kanälen zeige, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein anderer Arbeitnehmer, der den vielleicht aus seiner Ausbildung kennt oder sagt, okay, das ist so authentisch und professionell, was die da machen, da bewerbe ich mich einfach mal, weil es viel reeller ist, als wenn ich als Arbeitgeber sage, wie toll ich bin, hört man es doch viel lieber aus dem Mund meines Mitarbeiters, weil der kriegt zwar Gehalt von mir, aber wird nicht dafür bezahlt, überall draußen rumzuerzählen. Da wären wir bei dem Corporate Influencer, ne? Kann ich ja im Prinzip aus meinem Mitarbeiter auch machen, wenn es gut läuft, ne? Also bei uns ist mittlerweile schon so eine Dynamik drin, ne? Da wird sich in der WhatsApp-Gruppe schon so Reels hin und her geschickt, lass uns das mal machen. Das hat schon so eine Eigendynamik angenommen, was wahnsinnig wünschenswert ist, aber nicht selbstverständlich. Aber ich würde, genau wie du es sagst, den gegenteiligen Weg einschlagen und würde nicht meine Leute verstecken aus Angst, sondern eher offensiv nach vorne gehen und sagen, hey Leute, ich behandle euch so gut, wenn ihr gehen wollt. Mein Gott, dann geht, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, ne? Weil woanders kann es nicht so toll sein wie hier.
Ja, man muss auch sagen, was würde man selber denken, wenn man sich jetzt von einem anderen Unternehmen, von einer anderen Praxis das Instagram-Profil oder einen YouTube-Kanal anschaut und nirgendwo taucht auch nur ein Mitarbeiter oder irgendwas vom Team auf. Ja, dann würde ich zumindest im ersten Moment denken, okay, die sind so unattraktiv, dass nicht mal die eigenen Leute sich zeigen. So, deswegen, also es gehört natürlich eine Portion Selbstbewusstsein dazu, diesen Weg zu gehen, dass man sagt, okay, wir zeigen alles, wir legen alles offen. Aber wie du schon richtig sagtest, wenn meine Unternehmenskultur intakt ist, wenn die Leute hier gerne arbeiten und eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit sehen, sich im Team wohlfühlen, auch verschiedene Vorteile genießen und, sage ich mal, zumindest fair bezahlt werden, und das sage ich, weil Bezahlung ist bei vielen nicht mehr so der ausschlaggebendste Punkt.
Wir reden nie über Bezahlung. Ja, das ist ein ganz anderer Fakt.
Dann werden die, dann ist es nämlich so, dass die Leute eigentlich keinen Grund haben zu wechseln. Ja, und auf der anderen Seite muss ich jetzt auch ein bisschen provokant sagen, wenn ich jetzt bei mir in der Agentur sitze und ich weiß, die Leute haben es gut, die können arbeiten von wo sie wollen, zu Hause in Koblenz, in Main, sie können arbeiten, wann sie wollen, abends, morgens oder mittags und dann noch fair bezahlt werden und wir auch Team-Events oder sowas wie Offsites machen, wenn dann trotzdem jemand angesprochen wird und hat das Gefühl, er müsste wechseln, dann wollen wir gehen. Ja, ne? Also das muss man dann halt auch sagen, weil dann ist es für mich wieder so ein Thema, es fehlt eigentlich grundsätzlich an nichts, aber wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht zu einem anderen zu gehen, weil man da 3 Euro mehr verdient, jetzt mal hart formuliert, dann ist es vielleicht so mit dem Fit, was die Werte angeht und die Unternehmenskultur auch nicht so übereinstimmt. Ja, und dann hat sich die Sache eigentlich von allein gelöst.
Dennis, ganz, ganz spannende Insights und für uns oder jetzt besonders für mich jetzt gerade im Moment wahnsinnig spannend, weil du genau eigentlich die Punkte nennst, die wir auch schon seit 4 Jahren immer wieder durchstrommeln. Aber es ist wahnsinnig cool, dass du mal hier warst und das quasi nochmal als Fachmann in diesem Gebiet nochmal so unterstrichen hast, weil ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ne? Also die Zeit darüber nachzudenken, mit Facebook anzufangen, die ist eigentlich schon vorbei. Wer das Thema heute nicht verstanden hat und auch nicht verstehen will, der hat strukturell ein Problem in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, glaube ich. Mhm. Wer an der Stelle sagt, ja, will ich mich mit beschäftigen, wir schreiben gerne mal in die Shownotes deine Kontaktdaten. Und an der Stelle möchte ich Danke sagen für das wirklich wahnsinnig kurzweilige, spannende und ja, für mich eines der interessantesten Themen aktuell. Danke für deinen Besuch, Dennis.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss zum Abschluss, es braucht auch nicht immer unbedingt, auch wenn ich Inhaber einer Social-Media-Agentur bin, unbedingt eine Agentur. Es gibt inzwischen so viele Tools, KI ist auf dem Vormarsch. Man kann mit einer guten Struktur, Fokus und Organisation wirklich sehr viele Dinge selber umsetzen, was man auch
noch. Das war jetzt nicht besonders geschäftstödlich, aber immer mehr Ehre wert. Und weiter. Dann habe ich vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage. Was hältst du? Ich sehe mittlerweile ganz viele, wo ganz offensichtlich ist, das siehst du an der Struktur des Textes und an der Art des Wordings, dass es 100% Copy and Paste ChatGPT ist. Und ich finde es grundsätzlich nicht verwerflich, damit zu arbeiten, weil es es hergibt, aber ich finde es nervig, wenn es für jedermann offensichtlich ist, dass es kein eigenes Gedankengut mehr ist und auch keine eigene Formulierung.
Ja, also gebe ich dir grundsätzlich recht. Und bei Facebook und LinkedIn, da sind Texte aus meiner Sicht noch wichtig. Und da sollte man schon sich auch ein bisschen informieren. Nicht nur kurz ChatGPT sagen, schreib mir mal einen Post zu dem Thema, sondern diese Prompts, wie man es ja bei der KI nennt, auch wirklich mit ein bisschen mehr Kontext anzureichern. Ja, ich nutze zum Beispiel KI immer nur mit der Sprachfunktion und ich gehe mit der KI um, wie wenn ich jetzt hier mit dir sitzen würde und habe einen echten Austausch. Also ich nutze das eigentlich als eine Art Assistenz, mit der ich umgehe wie mit einem Menschen und dann kommen auch individuellere Texte raus. Natürlich gibt es stellenweise Formulierungen, die man nochmal überarbeiten muss. Auch diese Arbeit sollte man sich machen, da nochmal drüber zu gehen und vielleicht das so ein bisschen ein eigenes Wording zu kippen. Was Instagram, TikTok oder auch YouTube angeht, muss ich sagen, die Texte liest sich eh kein Mensch mehr durch.
Gut, sehr guter Hinweis zum Schluss. Also Leute, macht Videos. Ja. Danke fürs Zuhören.
Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.
Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. Yeah.